Einen schönen guten Morgen. Ui. Ich freue mich, wieder bei euch sein zu dürfen. Es ist, glaube ich, 2 Monate ungefähr her, dass ich bei euch war. Und es ist mir eine Freude, mit euch Gottesdienst zu feiern und in der Gegenwart Gottes zu sein. Und ich möchte gerne uns einladen, nochmal zur Ruhe zu kommen, Jesus willkommen zu heißen und uns bewusst zu machen, dass wir in der Gegenwart Gottes sind. Herr Jesus, wie kostbar ist uns deine Gegenwart. Du bist der Grund, warum wir hier sind. Danke für dein Reden in unser Leben, dass du nicht aufhörst, zu uns zu reden, weil wir dir wichtig sind. Danke, dass du jetzt auch heute zu uns reden möchtest und gib du uns offene Ohren und Herzen für dein Wort. Du siehst uns, ja, du kennst uns. Du weißt, was uns bewegt, beschäftigt, herausfordert. Du weißt auch, Herr, wo du so gerne Veränderung hineinbringen möchtest in unser Leben. So bitte ich dich, Herr, dass wir ganz offen vor dir sind. Und hilf du mir, so zu reden, wie es dir gefällt, zu deiner Ehre. Amen. Ja, wir sind ja gerade in der Zeit zwischen Himmelfahrt und Pfingsten. Und in dieser Zeit beschäftige ich mich oder wir auch in Seligenstadt sehr intensiv mit den Abschiedsreden Jesu im Johannesevangelium. 4 Kapitel lang lesen wir darüber, wie Jesus seine Jünger auf sein Weggehen vorbereitet. Er sagt ihnen im Grunde genommen, ich werde euch verlassen. Und er versucht, sie vorzubereiten auf die Zeit, wenn er nicht mehr bei ihnen sein würde. Ich weiß nicht, liegt es hier an meinem? Das hier? Okay. Genau, und die Abschiedsreden Jesu, das ist eigentlich das Herzstück von dem Johannesevangelium. Und man kann es überschreiben mit dieser Aufforderung an seine Jünger, bleibt in mir. Was auch immer passiert, was immer euch begegnet, wie immer euer Leben verlaufen wird, bleibt mit mir verbunden, bleibt in mir. Und zuallererst tröstet er sie mit der Zusage, dass er ihnen einen Platz im Haus des Vaters vorbereiten wird. Wir hatten eine ältere Schwester bei uns in der Gemeinde, die hat mir gesagt, ach, ich freue mich auf diese tolle Wohnung, die da oben ist. Also Jesus ist zum Vater gegangen und hat uns dort eine Wohnung vorbereitet, die auf uns wartet. Dass wenn wir, und dann sagt er, und ich komme wieder, um euch zu mir zu nehmen, dass ihr diese Wohnung bezieht im Haus des Vaters. Und er sagt dann auch herausfordernd, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit. Und ich bin das Leben. Also wenn ihr zu dem Vater wollt, wenn ihr in diese Wohnung mal beziehen wollt, dann müsst ihr mir folgen. Dann müsst ihr an mich glauben. Dann müsst ihr mir vertrauen. Und dann sagt er, wer mich kennt, wenn ihr mich kennt, dann kennt ihr auch den Vater. Denn der Vater und ich, wir sind total eins. Da passt kein Blatt Papier dazwischen. Wir sind eins. Und was ich tue und was ich sage, das tue ich nur, weil ich den Vater das tun und sagen höre. Also alles, was ich sage und tue, das kommt vom Vater. Schaut auf mein Leben, schaut auf meine Werke, schaut auf meine Liebe, schaut auf meine Wunder, die ich tat. Sie sind alles Zeichen einer tiefen Einheit zwischen mir und meinem Vater. Ich bin immer noch bei der ersten Folie, Entschuldigung. Die erste kommt gleich erst noch. Ja? Und dann sagt er, schaut auf mich, schaut mein Leben an. Es ist ein Beweis, dass ich vom Vater bin und dass der Vater in mir ist. Und dann fing er an, das erste Zeichen, das er tat, das erste Wunder im Johannesevangelium. Er macht aus Wasser Wein. Er verwandelt Wasser in Wein. Und das ist dieses erste Zeichen. Und dann treibt er die Händler aus dem Tempel. Jesus ist zornig. Es ist ein gerechter Zorn, ein heiliger Zorn. Er begegnet der Frau am Brunnen. Und er sieht auf ganz übernatürliche Weise, sieht er in ihr Leben hinein. Er sieht die fünf Männer, die sie schon hatte, und der Mann, mit dem sie jetzt verheiratet ist, das ist gar nicht ihr Mann. Mit dem sie zusammenlebt, ist gar nicht ihr Mann. Und dann heilt Jesus das Kind eines königlichen Beamten, das zweite Zeichen, sagt man im Johannesevangelium. Das zweite Wunder, das er tut. Und er heilt noch viele andere Menschen. Er speist 5000 Männer, heißt es dort. Also wir gehen davon aus, dass wenn man die Frauen und die Kinder noch dazu zählt, waren es weit mehr als 5000. Und dann geht Jesus über das Wasser. Oh. Er läuft einfach über das Wasser. Und schließlich kommt es zu der Auferweckung des Lazarus. 4 Tage war er schon im Grab. Er war schon in der Verwesung. Und Jesus sagt, komm heraus. Und Lazarus kommt wieder ins Leben. Und da könnte man noch viele andere Werke aufzählen, die Jesus getan hat. Die Stillung des Sturmes. Die Vergebung und Nichtverurteilung der Ehebrecherin. Befreiung von dämonischen Mächten. Gemeinschaft mit den Sündern und Zöllnern. Und Jesus fällt auf durch seine besonders vollmächtige Predigt. Das heißt immer wieder, so jemand haben wir noch nie gehört. Und in dem alle betont Jesus immer wieder eine Sache, nämlich warum er gekommen ist. Und jetzt kommen wir zu diesem Vers. Immer wieder sagt Jesus, ich bin gekommen, um die Welt zu retten. Nicht zu richten, sondern die Welt zu retten. Ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ich bin gekommen, das Reich Gottes aufzurichten und Menschen da hineinzurufen. Unter die Herrschaft Gottes zu rufen, weil das ist der beste Platz, wo wir leben können. Unter der Herrschaft Gottes, eines guten, gütigen Gottes, der uns liebt. Und das ist seine ultimative Leidenschaft gewesen, nämlich Menschen hineinzurufen in die Beziehung zu Gott. Menschen aus ihrer Verlorenheit heraus zu retten und sie in Beziehung zu bringen zu seinem Vater. Das ist auch heute noch seine ultimative Leidenschaft. Und dann fragt er, glaubt ihr, dass ich und der Vater eins sind? Glaubt ihr, dass seine Mission und meine Mission, dass es dasselbe ist? Dass er mich gesandt hat, mit derselben, dass er dieselbe Leidenschaft hat wie ich? Und dann sagt er, wenn ihr mir schon nicht wegen meiner Worte vertraut, das ist die nächste Folie, wenn ihr mir schon nicht wegen meiner Worte vertraut, dann wenigstens wegen meiner Werke. Er sagt, wenn ich einfach nur hier, ich sag mal flapsig, wenn ich hier nur einfach rumlabere, dann glaubt mir nicht. Aber wenn ihr mein Leben seht, wenn ihr auf mein Leben schaut, dann müsst ihr mir glauben. Das ist ein Zeichen, dass ich und der Vater eins sind. Und dann kommt in Vers 12 eine echt herausfordernde Aussage von Jesus. Und ich habe damit sehr gerungen und ich ringe mein Leben schon damit. Und vielleicht habt ihr auch schon damit gerungen. Vielleicht ist es ein Vers, wo man sagt, den stelle ich einfach mal beiseite, weil ich ihn nicht verstehe oder weil er mich ärgert oder was auch immer. Er sagt, ich sage euch die Wahrheit, wer an mich glaubt, wird die gleichen Werke vollbringen wie ich. Ja, sogar noch größere, denn ich gehe zum Vater. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal damit gerieben habt, mit diesem Vers. Ob der uns schon mal richtig herausgefordert hat. Was sollen wir mit so einer Aussage anfangen? Wer an mich glaubt, der wird größere Dinge tun als ich. Wow. Und das ist vielleicht ein Vers, wo ich weiß nicht, ob wie viele Predigten ihr darüber gehört habt. Ich habe da noch nicht drüber gepredigt, das ist zum ersten Mal, dass ich das tue. Und darum gerungen, was meint Jesus? Er beginnt erstmal mit einer klaren Aussage, ich sage euch die Wahrheit. Also eigentlich steht hier Amen, Amen. Amen, Amen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Das, was ich jetzt sage, das ist nicht nur 100% wahr, sondern es ist auch sehr wichtig. Also deswegen dürfen wir diesen Vers nicht zur Seite stellen, weil wir ihn vielleicht nicht verstehen oder weil wir nicht genau wissen, wie wir damit umgehen sollen. Jesus sagt, es ist total wichtig, was ich euch jetzt sage. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch die Wahrheit. Aber was meint Jesus, wenn er sagt, dass die, die an ihn glauben, die gleichen Werke vollbringen werden, wie er sogar noch größere? Ich habe mich gefragt, will Jesus wirklich sagen, und jetzt kommt die nächste Folie, wer an mich glaubt, der wird noch mehr Wasser in Wein verwandeln, als ich es je getan habe? Ist es sein Auftrag an uns, an möglichst vielen Hochzeiten teilzunehmen und Wasser in Wein zu verwandeln? Und das war richtig guter Wein, den er da hergestellt hat, als wäre vielleicht sogar eine Geschäftsidee für uns als Gemeinde. Oder ist es wirklich seine Challenge gewesen, dass wir noch mehr Kilometer über das Wasser laufen sollen, als er das getan hat? Wir wissen ja nicht, wie viel Kilometer er gelaufen ist, aber versucht es mal, hat Jesus wirklich gesagt, versucht es mal, mich zu übertreffen im Wasserlaufen? Und da gibt es tatsächlich dokumentierte Fälle von Menschen, die das versucht haben und dabei ertrunken sind. Der bekannteste davon wird von der gabunischen Regierungszeitung L'Union, Französisch nicht so gut, aber dann auch von dem Tagesspiegel berichtet, ein Pfarrer einer Pfingstkirche aus Kamerun ertrank an einem Strand der gabunischen Hauptstadt Libreville, als er die Mündung des Flusses Como überqueren wollte. Der Mann folgte dabei einer angeblichen Offenbarung, wonach er das raue Gewässer, dessen Überquerung per Boot rund 20 Minuten dauert, unbeschadet durchschreiten könne. Ein Fotograf, der das wundersame Ereignis bezeugen sollte, sowie einige Gläubige, denen der Pfarrer die Heilung ihrer Beschwerden versprochen hatte, mussten zusehen, wie er schon bald in den Fluten versank. Also ich glaube nicht, dass Jesus gesagt hat, versucht's besser als ich. Versucht noch weiter das Wasser zu laufen als ich. Oder sollen wir vielleicht Tote auferwecken, möglichst solche, die schon länger als 4 Tage tot sind? Ja, Jesus hat Tote auferweckt und auch Petrus und Paulus durften erleben, wie Tote wieder lebendig wurden. Gott kann das tun, er kann das auch heute noch tun. Auch in der frühen Kirche gibt es glaubwürdige Berichte von Totenauferweckungen. Irenäus berichtet davon. Und auch der Bischof von Hippo, Augustinus, beide sehr nüchterne Menschen, berichten davon, dass sie erlebt haben, wie aufgrund von Gebet Tote auferweckt wurden. Die haben das persönlich erlebt und dokumentiert. Also gibt es Totenauferweckung heute noch? Ja, ich kenne keine, aber ich glaube, Gott kann das tun, wenn er das will. Das kann geschehen. Aber es ist sicherlich nicht unser Auftrag, auf die Friedhöfe zu gehen und die Gräber öffnen zu lassen. Aber was meint Jesus? Zunächst sagt Jesus, wen es betrifft. Wen betrifft es? Wen spricht er an? Denen, die ihn glauben. Denen, die glauben. Denen, die glauben, denen werden die Zeichen folgen. Also denen, die ein Vertrauen auf Jesus haben. Nicht nur besonders bevollmächtigte Pastoren oder irgendwelche besonders gehypten Wundertäter. Du und ich, wenn wir an Jesus glauben, wir sind damit gemeint. Glaubst du an Jesus? Vertraust du ihm? Dann ist es ein Wort für dich. Und er begründet es mit einem ganz einfachen Satz, weil ich zum Vater gehe. Weil ich zum Vater gehe. Ich glaube, was Jesus seinen Jüngern sagen will, ist, ich gehe weg, aber mein Werk geht weiter. Ich gehe weg, ich verlasse euch, aber mein Werk geht weiter. Ich gehe zu meinem Vater, weil ihr dann eine viel größere Wirksamkeit entfalten werdet, als ich es kann. Bei mir, bei Jesus, waren es nur einige hundert Menschen, die ihm schließlich nachfolgten. Aber ich glaube, Jesus sagt, wenn ihr meine Werke fortführt, werdet ihr in der Kraft des Heiligen Geistes erleben, wie viel, viel, viel mehr Menschen zum Glauben kommen an Jesus, an mich. Wie es werden Millionen, ja Milliarden sein auf der Welt, wenn ihr mein Werk fortführt in der Kraft des Heiligen Geistes, den ich euch senden werde. Und allein schon nach der Ausgießung des Geistes nach Pfingsten, als Petrus predigt, heißt es, 3000 Menschen kamen zum Glauben an Jesus. Das war schon eine Vielzahl mehr als die Menschen, die am Ende bei Jesus waren. Jesus traut uns seine Mission zu und er vertraut sie uns an. Und er sagt, ich möchte, dass mein Werk weitergetragen wird durch euch. Ihr seid in der Lage dazu, mein Werk fortzuführen. Er vertraut uns seine Mission an und er weiß, dass Multiplikation in der Kraft des Heiligen Geistes nur möglich ist, wenn er zum Vater zurückgeht und den Heiligen Geist sendet. Und die Kirche Jesu wuchs rasant in den ersten Jahrzehnten und Jahrhunderten nach Pfingsten. Hunderttausende wurden gerettet. Schauen wir auf die Wunder Jesu und fragen uns, gibt es das heute noch? Und wir vergessen vielleicht, dass es das größte Wunder überhaupt, das es gibt, ist, dass eine Menschenseele gerettet wird. Dass ein Mensch umkehrt zu Gott, ist ein Wunder. Und es ist vielleicht das größte Wunder, was wir uns vorstellen können. Dass ein Mensch erkennt, dass er verloren ist, dass er getrennt ist von Gott. Dass er bedürftig ist, heilsbedürftig ist und dass er Gott braucht, dass er Jesus braucht. Das ist ein Wunder und manchmal halten wir das vielleicht viel zu gering. Aber das ist die Mission Gottes durch Jesus und nach seiner Himmelfahrt auch durch die Anhänger und die Nachfolger von Jesus. Deshalb ist Jesus gekommen, um zu retten, was verloren ist. Jetzt möchte ich aber das nicht einfach mal so wegtun mit den Zeichen und Wundern. Das ist ja auch eine Frage, die uns vielleicht beschäftigt. Was ist denn mit den Heilungen, die Jesus tat? Ja, sie waren Zeichen seiner Herrschaft. Sie waren eine Bestätigung seiner Gottessohnschaft. Und ich glaube, dass er auch seinen Nachfolgern heute, dass er auch uns den Auftrag gibt, für Kranke zu beten. Als Kirche des Nazareners glauben wir an Heilung durch Gebet. 14. Glaubensartikel in unserer Kirchenordnung, da wird es sehr klar formuliert. Wir glauben an die biblische Lehre, dass Gott Menschen heilt. Deshalb fordern wir unsere Mitglieder auf, vertrauensvoll für die Heilung der Kranken zu beten. Ja, Gott heilt auch heute noch übernatürlich durch Gebet. Aber Heilung ist nicht das Eigentliche. Heilung ist nicht das Eigentliche. Rettung von Seelen ist das Eigentliche. Heiligung, Veränderung des Charakters, das ist Gottes eigentliche Absicht. Er will, dass wir Jesus ähnlich werden. Und ihr Lieben, wenn ein Kranker gesund wird, dann ist das toll. Aber dann lebt er vielleicht einfach nur ein bisschen länger. Er wird irgendwann doch sterben. Für die Ewigkeit ist vielleicht nichts gewonnen. Wir haben den Auftrag zu beten für Kranke. Und manchmal werden Menschen aufgrund von Gebet gesund. Und wir wissen es allem sehr oft auch nicht. Und es bleibt ein Geheimnis, vor dem wir stehen, mit dem wir ringen, woran wir leiden. Aber ich bin überzeugt, wenn Gott gesund machen will aufgrund von Gebet, weil es sein Hauptanliegen für uns fördert, dann wird er es tun. Wenn übernatürliche Heilung sein Hauptanliegen auf dieser Welt nicht fördert, und es kann sogar sein, dass es so der Fall ist, dann wird er es vielleicht eher nicht schenken. Jesus sagte einmal, was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber seine Seele verliert? Und ich möchte das vielleicht mal so umformulieren, was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Gesundheit gewinnt, dabei aber Schaden an seiner Seele nimmt? Jesus geht es also um die Werke, die das Reich Gottes voranbringen und die Menschen in das Reich Gottes hineinbringen. Und wenn Heilung Menschen in das, das Reich Gottes hineinbringt, ja, dann wollen wir daran glauben und daran festhalten und dafür beten. Manchmal gehören Heilung dazu, dass Menschen in das Reich Gottes kommen. Und wir erleben das in anderen Ländern viel mehr als hier bei uns. Und viele Muslime kommen zum Glauben, weil sie Heilung erleben. Vielleicht ist es für sie wichtig, wichtiger als für uns, die wir das Wort Gottes haben. Sie haben es oft nicht. Wir wissen es nicht, es ist ein Geheimnis. Aber wir müssen daran festhalten, es gibt kein größeres Werk als die Bekehrung einer Seele. Unsere Werke werden eine große Wirksamkeit haben, wenn Jesus weggeht, weil er uns den Heiligen Geist sendet, der in vielen Millionen Nachfolgern gleichzeitig mit Macht wirkt und es so möglich macht, dass sich das Reich Gottes über die ganze Welt, in alle Nationen, zu allen Völkern hin ausbreitet. Ja, und dann sagt Jesus ja noch was ziemlich Herausforderndes. Er sagt, worum ihr dann in meinem Namen bitten werdet, das werde ich tun, damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters sichtbar wird. Was ihr mich also in meinem Namen bitten werdet, das werde ich tun. Ist das herausfordernd? Ich finde das herausfordernd. Aber eigentlich sagt er hier auch wieder, die wesentlichen Reich Gottes Werke geschehen durch Gebet. Eure wesentliche Reich Gottes Werke geschehen durch das Gebet. Und die Gebete, unsere Gebete als seine Nachfolger werden hochwirksam sein, sagt Jesus. Hat Jesus uns damit einen Wunschautomaten geschenkt? Was immer ich mir wünsche, Gott wird es mir geben. Manche Christen hören sich so an wie der Song von Janis Joplin, ich weiß nicht, wer ihn kennt. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Und der nächste Strophe, oh Lord, won't you buy me a Color TV? Und dann heißt es, und das ist die Höhe, das ist eigentlich die beste Strophe, oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord, please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Ich übersetze es gerne, oh Herr, willst du mir nicht eine Mercedes-Benz spendieren? O Herr, willst du mir nicht einen Farbfernseher spendieren? O Herr, willst du mir nicht einen Abend in der Stadt spendieren? Ich verlasse mich auf dich, Herr. Bitte lass mich nicht im Stich. Beweise mir deine Liebe und spendiere die nächste Runde. Kennt ihr das? Nein? Und natürlich ist das Lied voller Ironie, aber bei manchen Christen hört sich das sehr ähnlich an. Mir. Diese vier. Herr, ich will, gib mir. Das möchte ich und jenes möchte ich. Und ach, wenn ich das doch hätte. Zeige mir deine Liebe, indem du mir das und das schenkst. Aber das Problem ist, Gott hört unsere selbstsüchtigen Gebete nicht. Jakobus sagt das sehr deutlich. In Jakobus 4 lesen wir das, ihr streitet und kämpft und trotzdem bekommt ihr nicht, was ihr wollt, weil ihr euch mit euren Anliegen nicht an Gott wendet. Und selbst wenn ihr euch an ihn wendet, dann werden eure Bitten nicht erhört, weil ihr in verwerflicher Absicht betet. Das Erbetene soll dazu beitragen, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen. Betrifft uns ja vielleicht nicht. Weiß ich nicht. Aber Jesus meint genau das Gegenteil. Seine Bedingung für fruchtbares und wirkungsvolles Gebet ist, dass wir in seinem Namen bitten. Und das ist sicherlich keine Formel. Wir hören das ja manchmal, ne? Dass Menschen beten und dann sagen, im Namen Jesu. Also er hat nicht gesagt, mach diese Formel und dann wird es geschehen. Das ist keine magische Formel. Sondern im Namen Jesu beten heißt in Übereinstimmung mit seinem Charakter. In Übereinstimmung mit seinem Willen. In seinem Namen heißt es, er steht mit seiner ganzen Person dahinter und es geschieht in seinem Auftrag. Oder anders gesagt, es sind die ersten drei Vaterunser-Bitten, die hinter diesem Reichsgottes-Gebet stehen. Dein Reich, dein Name werde geheiligt. Also ein Gebet, das eine Sehnsucht hat, dass der Name Gottes geheiligt wird. Es ist ein Gebet, das eine Sehnsucht hat, dass das Reich Gottes kommt. Und es ist ein Gebet, das die Sehnsucht hat, dass Gottes Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Es sind also Gebete, die Jesus meint, die aus seinem Herzen kommen, das nach Gottes Willen sucht, das in dem Bewusstsein, auch in dem Bewusstsein, dass seine Pläne höher sind als unsere. Wir beten ja oft und meinen, das ist jetzt genau das, was nötig ist. Gott weiß manchmal besser, was nötig ist. Es bedeutet, die Kraft des Gebetes, die Vollmacht des Gebetes besteht darin, Jesus zu kennen. Und in tiefer Gemeinschaft mit ihm zu leben und immer wieder aufs Neue zu hören und zu erkennen, was Jesus vorhat. Denn Jesus konnte nichts tun, was er nicht den Vater tun sah. Und wir können nichts tun und nichts beten, was wir nicht von Gott vorher sehen und empfangen und erkennen und wenn wir ganz nah bei Jesus sind. Und der eigentliche Zweck und der tiefste Sinn hinter diesem Gebet ist, dass Gott, der Vater, verherrlicht wird durch den Sohn. Es geht nicht um uns. Es geht nicht um dich und mich. Es geht allein um seine Ehre. Und alles, was wir tun und alles, wo wir uns engagieren und da, wo wir beten, geht es um seine Ehre. Was für eine Einladung von Jesus, seine Partner zu werden. Eine Einladung, Partner von Jesus zu werden in seiner Mission. Er will sein Werk nicht ohne uns fortsetzen. Und die Verheißung des Gebets ist hier unheimlich, unfassbar, eigentlich unbegrenzt. Alles, sagt Jesus. Und das setzt uns in eine ungeheure Spannung. Insbesondere, wenn wir das Gefühl haben, dass Gott unsere Gebete nicht erhören würde. Haben wir das manchmal? Ich kenne das gut. Es setzt uns in eine Spannung. Auf der einen Seite, Jesus sagt alles. Und auf der anderen Seite scheint es manchmal scheinbar so, dass er die Gebete nicht erhört. Und ich habe schon lange gesprochen, noch mal ein paar Minuten nehmen, um ein paar Gedanken weiterzugeben, warum scheinbar doch viele Gebete nicht erhört werden. Der erste Gedanke, vielleicht handelt Jesus aufgrund unserer Gebete, aber nicht auf die Art und Weise, wie wir uns das vorstellen. Nicht in der Zeit, in dem Zeitrahmen, wie wir uns das vorstellen. Nicht in der Geschwindigkeit. Wir sind ja manchmal sehr ungeduldig. Wir beten für Menschen und beten und beten und hoffen, dass Veränderung stattfindet und scheinbar findet es nicht statt. Und da muss ich an manche Beter denken, ich komme jetzt nicht auf den Namen, ich glaube es war Müller, der Vater von den Waisenhäusern, wie heißt er mit Vornamen? Georg Müller. Ich glaube, er hat für eine ganze Reihe Leute jeden Tag gebetet, jeden Tag. Und einige sind zum Glauben gekommen relativ bald, einige sind zum Glauben gekommen kurz vor seinem Tod und die anderen, sagt man, sind zum Glauben gekommen lange nach seinem Tod. Er hat das nicht erlebt. Aber er ist dran geblieben am Gebet. Er hat sich nicht abhalten lassen in dem Glauben, dass seine Gebete nicht umsonst sind. Dann heißt es an anderer Stelle der Schrift, dass wir im Glauben beten sollen. Also die Frage ist sehr klar, wenn wir beten, erwarten wir überhaupt noch was? Oder ist die Erwartung schon erstickt, dass wir eigentlich nur noch Pflichtgebete sprechen? Erwarten wir noch, dass unsere Gebete einen Unterschied machen? Haben wir Glauben im Gebet? Und dann wieder heißt es an einer anderen Stelle, dass Jesus nicht wirken konnte, weil die Bevölkerungsgruppe, in der er sich bewegte, nicht an ihn glaubte. Ich weiß nicht, ob ihr die Stelle erinnert, aber ja, es wird klar bekannt, Jesus konnte dort keine Wunder tun, weil man nicht an ihn glaubte. Und die Frage, sind wir nicht auch in Deutschland, in unserem Land, in einer sehr glaubensarmen Zeit? Ist das vielleicht der Grund, dass Menschen, Gemeinden, Christen in anderen Ländern, besonders in der südlichen Welt, ganz andere Wunder erleben als wir heute? Und dann stehen wir schließlich noch vor einem großen Geheimnis, wenn wir für Menschen beten, dass sie zum Glauben kommen. Gott wirkt, wenn wir beten, das glaube ich. Und auf der anderen Seite ist es trotzdem so, wenn ein Mensch bis zum Ende seines Lebens Nein zu Gott sagt, dann lässt Gott ihm seine Entscheidung. Auch gegen Gott. Eine Entscheidung auch gegen Gott. Und das ist ein undurchdringliches Geheimnis. Wie auf der einen Seite wir glauben dürfen, dass unser Gebet etwas bewirken, und auf der anderen Seite wir glauben, dass der Mensch tatsächlich bis zum Ende seines Lebens die Freiheit hat, Gott Nein zu sagen. Jesus führt uns mit seiner herausfordernden Aussage immer wieder in die Selbstprüfung und vor ernste Fragen. Nämlich erstens, bitte ich wirklich in der Übereinstimmung mit dem Charakter und dem Willen von Jesus und mit dem tiefen Wunsch nach Verherrlichung des Vaters? Was ist die Motivation meines Betens? Trachte ich vor allen anderen Dingen zuerst nach dem Reich Gottes? Erwarte ich noch, dass mein Gebet Wirkung haben wird? Gibt es Dinge in meinem Leben, die Gott nicht gefallen und die einer Erhörung meiner Gebete im Wege stehen? Bei allen Fragen, die offen bleiben, und ich glaube, dass Fragen offen bleiben, auch bei diesem Text, bei allen Fragen, die offen bleiben, zum Thema Heilung, Wunder und Gebet, eines steht fest, und damit möchte ich schließen. Jesus führt sein Werk fort. Und er tut es und möchte es tun durch dich und mich, durch uns. Und das Gebet ist dabei das wirkmächtigste Mittel, das er uns gibt. Und die Frage, die Jesus uns heute stellt, wollen wir von ganzem Herzen mitwirken an seinem Werk, das noch weitergeht, bis er wiederkommt. Und wir stehen ein paar Tage vor Pfingsten, eine Woche vor Pfingsten. Wir können es nicht ohne den Heiligen Geist. Wir können es nicht ohne die Kraft von oben. Vielleicht ist es eine Woche, in der wir uns nochmal Gott ganz hingeben vor Pfingsten und sagen, Herr, wir schenken uns neu mit deinem Heiligen Geist. Erfülle uns neu mit deinem Heiligen Geist. Wir wollen dein Werk, Jesus, fortführen. Aber wir können es nicht aus eigener Kraft. Und das ist vielleicht ein Hauptgebet, immer wieder. Herr, gib uns diese Kraft von oben. Lass uns deine Zeugen sein, mutig, entschlossen, bis du wiederkommst. So lade ich uns ein, bevor wir gleich miteinander ein Lied singen, das eine Antwort gibt auf diese Predigt, noch einmal in der Stille, jeder für sich, einmal mit Jesus noch einmal ins Gespräch zu kommen, über die Frage, wollen wir mit dabei sein und mitwirken, dass sein Werk weitergeht. Amen.